Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Edelmetall. Und jetzt mal wirklich ganz ehrlich, was zur Hölle ist denn alles im letzten Monat passiert? Statt Kamala haben wir Donald, statt Ampel haben wir Wahlkampf und statt besinnlicher Weihnachtsstimmung heißt es Arbeitskampf. Mir ist wirklich mehr als schwindelig und ich hoffe, Steffi, fängst du mich bitte auf? Hallo.
Hallo, liebe Linda. Ich fange dich immer auf, natürlich.
Ach, das ist gut zu hören. In der letzten Folge haben wir noch unter uns gewettet, ob Kamala die erste US-Präsidentin wird. Und jetzt sind wir aufgewacht in einer Welt, wo Donald Trump sein Kabinett aus Milliardären und Impfgegnern irgendwie zusammensetzt. Und eine Einmeldung jagt die nächste auf dem Handy. Wie geht's denn dir?
Also ich muss sagen, die letzten Wochen waren durchaus sehr herausfordernd und auch anstrengend. Und natürlich ist das auch erst so ein bisschen der erste Schritt auf einem Weg, den wir jetzt, glaube ich, ziemlich lange gehen werden, nämlich um Beschäftigungssicherung, Zukunftssicherung zu kämpfen. Also ich bin schon auch ein bisschen nachrichtenmüde, aber letzten Endes hilft es ja irgendwie nichts, da die Augen zu verschließen, sondern volle Kraft voraus.
Das hast du gut, dann sage ich jetzt auch mal mit voller Kraft voraus, was wir heute alles besprechen wollen. Wir wollen zuerst uns mal die Zeit nehmen und Erfolge feiern, die auch passiert sind. Nämlich gab es einen Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie. Nach 18 Stunden, die hier verhandelt wurden, gab es da eben endlich eine Einigung und wir sprechen mit den beiden Kollegen, die für die Jugend mit dabei waren. Danach geht's für uns hier im Podcast nach Wolfsburg, denn da war am 21.11. eine riesige Aktion vor der dritten Verhandlungsrunde um den Haustarifvertrag mit über 7000 Beschäftigten. Und außerdem sprechen wir auch noch mit dem GEA-Vorsitzenden bei Volkswagen, nämlich Tjaart Steffens. Und zu guter Letzt schauen wir natürlich noch in die weiteren Nachrichten aus der Automobil- und Stahlindustrie, die du gerade schon so ein bisschen angetippt hast. Ich sag mal so, es wird ein wilder Ritt. Bist du bereit?
Okay, let's go.
Am Vormittag des 12. November war es endlich soweit. Nach 18-stündiger Verhandlung kam es zu einem Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie. Schon ab 01.01.25 gibt es 140 Euro mehr für Azubis und Dualis und weiter 3,1% Erhöhung ab April 26. Für alle anderen Beschäftigten kommt eine Einmalzahlung in Höhe von 600 Euro. Außerdem 2% mehr Geld ab April 25, weitere 3,1% ab April 26. Außerdem gibt es auch eine Verbesserung der tariflichen Freistellungszeit, also die Wahloption beim tariflichen Zusatzgeld im T-Zug. Da haben belastete Beschäftigte jetzt häufiger die Möglichkeit, Geld in Zeit umzuwandeln. Und das Ganze bei einer Laufzeit von 25 Monaten in einer wirtschaftlichen Lage, in der die Arbeitgeberseite zunächst einmal wieder eine Nullrunde forderte. Und ich spreche jetzt mit Marcel Koberstein. Er kommt von der BMW Group aus dem Werk Dingolfing, ist da JAF-Vorsitzender und Jugend-VK-Leiter. Und auch mit dabei ist Leon Knauer. Er kommt von der Körber Technologies GmbH, ist da Vertrauensmann und beide waren für die Jugend Teil der Verhandlungskommission. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hi.
Hallo.
Hi, grüß dich.
Sagt mal, 18 Stunden. Ich kann das immer noch nicht so ganz fassen. Das ist eigentlich das, was ich die ganze Folge über wieder sage. Muss 18 Stunden Verhandlung. Wie war das nur? Könnt ihr uns mal so ein bisschen mitnehmen in die Atmosphäre so einer 18-stündigen Verhandlung? Wie fühlt sich das an? Knistert da die Luft die ganze Zeit? Ist das immer so von Auseinandersetzung geprägt oder wie ist das?
Ja, ich glaube, man könnte da sogar noch ein bisschen früher anfangen, weil zumindest ich, Marcel, ist ja quasi aus Bayern noch angereist an dem Morgen. War ja auch schon seit 5.30 Uhr morgens auf den Beinen, weil wir noch großen Küstenaktionstag bzw. große Demonstration und Warnstreikkundgebung in Hamburg hatten. Es war ja die vierte Verhandlung und waren da quasi sternmarschförmig auf den Fischmarkt gelaufen mit Redebeiträgen auch noch von Christiane Benner und Daniel Friedrich. Und war dann auch schon davon eigentlich ein bisschen fertig, irgendwie schon 13.000 Schritte gelaufen und bin dann mit meiner ersten Bevollmächtigten zum Verhandlungshotel gefahren. Das war da eigentlich dann schon müde und nochmal kurz aufs Zimmer und dann trifft man sich um 15 Uhr das erste Mal mit der Verhandlungskommission. Da habe ich dann auch den Marcel erst kennengelernt. Wir hatten irgendwie nicht die Zeit, uns groß vorher zu beschnuppern, obwohl wir ja dann danach irgendwie auch zusammen in den Verhandlungen sitzen sollten und das Jugendthema vertreten sollten. Ich kann aber schon mal sagen, das lief sehr gut mit dem Marcel, da kann ich mich nicht beschweren. Und dann war das eine Situation, eine Stimmung, die dann doch eigentlich, zumindest bei uns hatte ich den Eindruck, eher entspannt war. Also man wusste ja schon, wie es bei den anderen Verhandlungen war. Und natürlich wusste man, dass man, was so Müdigkeit angeht, in der Nacht deutlich mehr gefordert wird als in den vielleicht wenige Stunden langen Verhandlungsrunden davor. Aber man ist dann auch fokussiert. Also man guckt irgendwie, dass man wach bleibt. Man läuft zwischendurch immer rum in dem Hotel. Also ich habe, glaube ich, nie länger als mal eine halbe Stunde oder so irgendwo in der Ecke auf dem Stuhl gesessen und nur gewartet. Wenn, dann habe ich irgendwie was am Laptop gearbeitet, einfach um da nicht einzuschlafen. Dann geht man vielleicht nochmal kurz aufs Zimmer, macht irgendwie einen 15-minütigen Powernap, um ein bisschen Energie zu tanken, oder geht nochmal irgendwie an die frische Luft für ein paar Minuten. Aber sonst die Stimmung, glaube ich, war insgesamt eher entspannt. Das hat sich natürlich so ein bisschen dann im Verlauf der Nacht geändert. Dann guckt man immer so, wo kommt jetzt jemand raus? Dann waren die Zeiten natürlich auch alle nicht immer so ganz festgenagelt. So, es gab schon so ein paar Termine, wo es dann hieß, da muss dann IG Metall Bezirksleiter nochmal zum Vorstand fahren und berichten und sich abstimmen. Und da fährt dann Nordmetall und der Bayerische Metallverband fahren dann nochmal zu Gesamtmetall und stimmen sich da ab. Aber insgesamt war die Stimmung doch eher gut und es war irgendwie klar so, oder die Hoffnung war, wir wollen diese Nacht einen Abschluss machen und haben da eine Gesprächsebene, mit der das grundsätzlich möglich ist, und musste dann halt gucken, wie man da vorankommt.
Marcel, vielleicht kannst du noch mal ergänzend sagen, du hast gerade, das haben die Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht sehen können, weil sie jetzt nicht mit hier in unserer Videokonferenz sitzen, aber du hast ganz tolle genickt, als Leon sagte, ja, es war eigentlich recht entspannt, aber natürlich, da kamen dann auch noch die Konflikte. Hattest du denn irgendwann in diesen 18 Stunden das Gefühl, ah, wir kommen hier irgendwie gar nicht voran und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch den entscheidenden Zentimeter, ob wir das noch schaffen?
Also ja, die Situation gab es natürlich immer wieder mal. Vor allem, wo es geheißen hat, hey, wir sind jetzt noch 30 Minuten bei den Arbeitgebern drüben und dann kommen wir wieder zurück und berichten, und dann ist eine Stunde vergangen, sind eineinhalb Stunden vergangen, sind zwei Stunden vergangen und alle schon, oh Gott, was ist denn da drin los, dass keiner rauskommt. Dann ist immer wieder mal jemand vorbeigekommen, hat gesagt, es dauert noch ein bisschen, beruhigt euch. Das war schon ein mulmiges Gefühl, weil du halt nicht weißt, was passiert gerade. Und jetzt sitzen wir vor Ort, jetzt muss man sich vorstellen, wie geht es den Menschen, die wo zum Beispiel jetzt in Bayern in München gesessen sind, die Verhandlungskommission von Bayern, die haben ja gar nichts davon mitbekommen, sondern die haben immer warten müssen, bis wir die Videoschalte wieder dazu gemacht haben. Und da kann ich sagen, zum Beispiel die Schritte, was Leon vormittags gemacht hat, habe ich dann während der Verhandlung gemacht, weil unser Raum, wo wir immer die Live-Schalte mit den Münchner Kolleginnen und Kollegen, also mit der Bayerischen Verhandlungskommission hatten, der ist ziemlich weit weg gewesen. Das waren einige Schritte, bis wir in dem Raum waren. Und da sind wir, glaube ich, an dem Tag bestimmt 20, 30 Mal hin und her gelaufen. Also da habe ich dann auch ordentlich meine Schritte gesammelt. Aber grundsätzlich war es eine gute Stimmung. Wir waren ja aus Bayern nicht ganz so viele. Also ich glaube, insgesamt mit allem drum und dran waren wir 10 Leute. Da waren ja die Kolleginnen und Kollegen von Küste ein bisschen mehr. Ich glaube, ihr wart an die 50. Die haben uns super gut aufgenommen. Die Stimmung war von Anfang an gut. Der Leon hat mich gleich super gut aufgenommen. Auch seine Bezirksjugendsekretärin. Also da kann man nichts dagegen sagen. Das hat gleich gepasst. Und ich habe keine Minute geschlafen tatsächlich. Ich bin die ganze Zeit wach geblieben bei meinen Leuten auch. War schon anstrengend.
Und ich habe ja eingangs schon gesagt, ne, das ist jetzt ein Tarifergebnis, 140 Euro mehr für Azubis und Studierende, auch die Entgelterhöhung, das alles vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Lage, wo man jetzt ganz andere Nachrichten jetzt auch im Nachgang dieses Tarifabschlusses bekommt. Habt ihr denn damit gerechnet, dass ihr am Ende wirklich so viel rausholen könnt?
Nee, ganz klar nicht. Also man muss ja auch sagen, was ja dann in der Gesamtschau zumindest für uns wichtig war, ist auch das, was insgesamt rauskommt, nicht nur die 140 Euro. Also wir hatten eher vermutet oder befürchtet, könnte ich schon fast sagen, dass wir eine Erhöhung in zwei Schritten haben, die vielleicht einmal irgendwie so 80 Euro und dann nochmal 60 Euro sind. Dann wären wir auch bei den 140 rausgekommen. Aber womit wir auf jeden Fall nicht gerechnet hatten, war, dass wir 140 und dann auch gleich zum 1.1. nicht erst mit der Erhöhung der Tabellen bekommen werden. Und da muss man auch sagen, das ist auch nochmal deswegen richtig gut, weil diese dreimal 140 Euro, die Azubis schon bekommen, ist mehr, als wenn sie anteilig die 600 Euro bekommen hätten, runtergerechnet vom Eckentgelt. Deswegen ist das schon richtig stark, dass wir da die 140 schon ab dem 1.1. durchsetzen konnten, aber auch ganz besonders die 3,1%, die dann im zweiten Schritt nochmal draufkommen, weil zumindest bei uns in Küste, in Bayern gibt es ja da andere Tabellen, aber bedeutet das je nach Ausbildungsjahr eine Erhöhung von ungefähr 181 bis bis irgendwie 185 Euro. Und das ist über die Gesamtlaufzeit schon ein richtig starkes Ergebnis. Was in die Richtung hatten wir uns erhofft. Und von daher, glaube ich, kann man sagen, sind wir damit richtig zufrieden. Auf jeden Fall in Küste.
Marcel, möchtest du nochmal für Bayern ergänzen dann?
Genau, Leon hat schon gesagt, die Zahlen sind in Bayern und in Küste ein bisschen unterschiedlich. Bei uns sind es dann 179 Euro, wo es am Ende des Tages mehr sind mit den 3,1% Erhöhung. Wir haben natürlich nicht damit gerechnet, aber um aus dem Nähkästchen zu plaudern, Leon und ich haben auch schon von Anfang an gesagt, wir lassen uns da nicht abspeisen. Wir haben auch regelmäßig zwischen den ganzen Verhandlungen immer wieder unsere Bezirksleiter geschnappt, haben denen noch mal ein paar Punkte mitgegeben, haben denen auch nochmal gesagt, hey, es ist unfassbar wichtig, dass die Jugend da jetzt gut abräumt. Und man muss auch einfach an der Stelle mal sagen, der Daniel und der Horst, die sind da ganz, ganz stark auf unserer Seite gewesen. Vor allem auch mit der T-Zug-Thematik, dass die Azubis im ersten Ausbildungsjahr keinen T-Zug bekommen haben. Das hat sich ja jetzt auch geändert dementsprechend. Wir haben da einige Punkte und das, glaube ich, Wichtigste ist, dass halt einfach diese Anbindungsprozente gefallen sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Erfolg. Heißt aber auch im Umkehrschluss für uns als Jugend, wir müssen die nächsten Tarifrunden auch wieder so stark vorbereitet sein und auch so stark dahinter sein, weil sonst fallen wir halt einfach hinten runter. Aber ich glaube, dass wir uns als Jugend da der Rolle bewusst sind und den Chancen bewusst sind, dass wir da einfach in Zukunft mehr mitnehmen können und mehr Geld auf unseren Kontos landet, wie es jetzt die letzten 10 Jahre war.
Nehmt uns noch mal so ein bisschen mit in die Verhandlungen. Wir wollen ja am liebsten so viel Hintergrundinfos von euch haben wie möglich. Wie sah das denn so im Laufe der Verhandlungen aus? Gab es irgendwie besonders harte Diskussionen? Gab es vielleicht auch jemanden, der euch unerwartet zur Seite gesprungen ist, wo ihr dachtet, ah, jetzt hat's geknackt und jetzt geht's voran, weil Herr XY sich jetzt doch noch mal mehr für die Jugend interessiert hat oder so?
Also es ist ja gar nicht so, dass wir die ganze Zeit mit drin gesessen haben, ne? Nur weil man in der Verhandlungskommission ist, sitzt man jetzt nicht die ganze Zeit mit am Verhandlungstisch, besonders wenn es dann hinterher weitergeht inhaltlich, werden die Runden verkleinert, damit man besser sich nochmal austauschen kann, weil dann nicht noch 5 andere mit im Raum sitzen, die auch gerne noch was sagen möchten. Und man muss auch ehrlich sagen, ne, wenn wir eine extra Jugendforderung verhandeln, dann müssen jetzt die für Jugend zuständig sind, nicht unbedingt mit drin sitzen, wenn über die Freistellungstage beim T-Zug verhandelt wird. Deswegen waren wir tatsächlich in der langen Nacht nur eine Runde mit drin, wo es dann nochmal explizit um die Ausbildungsvergütungen ging. Da ging es im Wesentlichen nochmal darum, dass die Arbeitgeber ja auch schon in vorigen Verhandlungsrunden mal mehr, mal weniger deutlich gesagt haben, hey, macht doch mal eine prozentuale Forderung, sonst verschiebt ihr ja unsere Tarifdynamik ganz doll. Und da wurde dann teilweise auch in Frage gestellt, dass wir wirklich eine Einmalerhöhung wollen, wo wir uns dann dachten so, hey, haben die jetzt immer noch nicht gecheckt? Wir haben im Sommer beschlossen, dass wir 170 Euro in allen 7 Bezirken fordern. Und die fragen uns dann Monate später in der 4. Verhandlungsrunde immer noch, ob wir das denn nur wirklich wollen. Da war unsere Antwort natürlich ganz klar und das war dann auch so der Punkt, über den wir im Wesentlichen geredet haben, dass wir wirklich diese gleichmäßige Erhöhung bundesweit haben wollen, dass alle Azubis und Dualis in der Metallelektroindustrie das Gleiche am Ende mehr auf dem Konto haben, weil die Kosten überall gestiegen sind und natürlich auch Azubis, die bei uns in Bezirken sind, wo die Ausbildungsvergütung vielleicht noch ein bisschen geringer ist als in anderen, dass die aber dann auch die gleiche Erhöhung haben. Das war uns am Ende wichtig und dass das Tarifergebnis auch leicht verständlich ist für die Azubis.
Man muss auch dazu sagen, an der Stelle hatte ich das Gefühl, dass als der Leon und ich da reingegangen sind, dass die Arbeitgeber schon großes Interesse daran hatten, was wir jetzt zu sagen haben. Weil wir sind nämlich gemeinsam mit unseren beiden Bezirksleitern reingegangen, also zu viert. Nicht wie in den anderen Runden, wo natürlich 8, 9 Leute immer drin gesessen sind, sondern wir waren wirklich nur zu viert und die Arbeitgeber waren zu 7. Also die sind fast mit voller Mannschaft da reingelaufen und haben sich das angehört, was wir zu sagen haben. Und unsere ganz, ganz große Aufgabe war es eben, was der Leon schon gesagt hat, denen nochmal klar zu machen, uns ist eine Festgeldforderung wichtig. Und wir sind uns bewusst, was das bedeutet und wir sind da auch in allen Bezirken upgedatet und in allen Bezirken der gleichen Meinung, dass wir diese Festgeldforderung haben wollen. Und das, glaube ich, haben wir denen dann nochmal deutlich klar machen können, weil sie nämlich eben am Schluss dann auch gesagt haben, jetzt verstehen sie auch, warum wir eine Festgeldforderung machen, warum uns das so wichtig war. Das war schon, glaube ich, nochmal wichtig, dass man da einfach nochmal drüber spricht. Und im Großen und Ganzen haben die natürlich die Situation verstanden, dass wir mehr Geld brauchen. Klare Sache, haben das dann auch am Schluss im Ergebnis, glaube ich, deutlich gezeigt. Und an der Stelle muss ich auch mal meine bayerischen Arbeitgeberverbände loben oder die Leute vom Arbeitgeberverband, weil die haben uns versprochen, in der 2. und in der 3. Verhandlung, die Jugend wird nicht zu kurz kommen. Und das haben sie Wort gehalten. Und deswegen kann man da, glaube ich, auch mal sagen, das zeigt auch von einer Verhandlungskultur, wo man sich auf das Wort verlassen kann. Und das muss man auch dazu sagen, weil das war nicht immer so. Das hat schon ganz oft nicht geklappt, dass man was vereinbart hat, mündlich. Und dann in der finalen Verhandlung hat man es einfach über Bord geworfen. Und das ist diesmal nicht passiert. Und das fand ich schon cool, weil die Zusage habe ich nämlich in der dritten Verhandlung bekommen von Brossard und von der Renkhoff Mücke. Und das war schon cool, dass sie sich da dran gehalten haben.
Ja, hört, hört. Arbeitgeberverbände werden hier nicht oft gelobt. Leon, ja, du wolltest noch was ergänzen?
Ja, was vielleicht auch nochmal spannend war, gerade für uns als Organisation auch, was auch nochmal zeigt, dass eine starke Metalljugend im Hintergrund wichtig ist. Es reicht nicht, dass da irgendwie zwei Leute sitzen, sondern es braucht irgendwie auch eine starke Vorbereitung schon in der Forderungsaufstellung, wo wir ja auch bezirksweit zusammen dann mal im Vorstand vorsprechen durften in der IG Metall, aber auch irgendwie viel Kampagne gemacht haben, viel in den Bezirksjugendausschüssen und in anderen Gremien diskutiert haben. Das war sehr wichtig, weil auch die Arbeitgeber, das fand ich sehr spannend in der Verhandlung, geäußert haben, dass sie, also jetzt mal in meinen Worten wiedergegeben, sie hatten Angst, dass wir beim nächsten Mal gleich wieder eine überproportionale Erhöhung fordern. Das war ihnen ganz wichtig. Sie haben schon verstanden, dass Azubis und Dualis mehr Geld brauchen und haben ja auch, wie bei Marcel, auch bei uns schon vorher Bereitschaft geäußert, da auch was zu machen, auch überproportional, aber haben sich ja nie geäußert, wo jetzt überproportional überhaupt hingehen soll. Es wurde immer gesagt, ja, es wird überproportional, aber ein konkretes Angebot ist dann abhängig vom Gesamtpaket. Und da muss man sagen, war es stark, dass wir am Ende auch bei uns in der IG Metall uns durchsetzen konnten mit dieser Idee einer überproportionalen Erhöhung und dann am Ende den 170 Euro. Weil wenn wir das so nicht aufgestellt hätten, hätten wir da auch nichts Gutes durchsetzen können am Ende. Und auch ein Blick auf die Zukunft, wenn wir eine gute Jugendforderung haben, das muss ja jetzt nicht jedes Mal eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütungen sein. Es gibt ja auch noch andere Themen, die junge Menschen beschäftigen und wo wir noch tarifpolitisch auch Verbesserungen durchsetzen können und müssen. Da braucht es dann die starke Organisation im Hintergrund, die da die Basis für bietet.
Könnt ihr euch denn noch an den Moment erinnern und vor allen Dingen eure Gedanken würden mich da interessieren, als dann klar war, wir haben ein Ergebnis und es steht jetzt diese überproportionale Erhöhung. Marcel nickt schon. Was ist dir durch den Kopf gegangen da?
Ja, als die zwei Bezirksleiter dann reingekommen sind, als sie das Ergebnis bekannt gegeben haben, sagen wir jetzt mal so, was aus den Verhandlungen rausgekommen ist, ist ja da Daniel gleich losgefahren, um zum IG Metall Vorstand zu fahren und dort das Ergebnis zu präsentieren. Die haben sich das aufgeteilt. Und als der Horst dann eben das vorgestellt hat, was für die Jugend rausspringt, hat mich der Leon angeschaut, ich habe Leon angeschaut. Wir waren ein bisschen verwirrt am ersten Moment, weil wir gedacht haben, okay, 140 Euro im Januar, das ist richtig gut. Der Leon hat dann gleich gesagt, ja, ich will aber da eigentlich schon mehr. Und dann ist halt die Thematik noch gekommen, hey, die im zweiten Jahr praktisch, also 2026, die 3,1, sind die dabei oder sind die nicht dabei? Weil wenn sie nämlich nicht dabei sind, dann ist das Ergebnis für das, was wir gefordert haben, nicht so gut. Und da hat der Leon dann auch nochmal nachgefragt und dann ist auch das Thema gekommen, also das ist, hat der Horst auch gleich gesagt, die 3,1% sind dabei und so war es am Ende auch. Und deswegen haben wir da, wie wir es vorher schon erwähnt haben, mit 179 und 183, glaube ich, war es beim Leon, ein richtig gutes Ergebnis erzielen können. Haben ordentlich aufgeholt, was wir die letzten 10 Jahre nicht machen konnten, oder die letzten 12 Jahre. Und da, glaube ich, können wir stolz drauf sein. Die Reaktion war eigentlich ganz witzig, weil wir haben uns erst gegenseitig angeschaut, dann haben wir eine Bank hinter uns geschaut, da ist die Bezirksjugendsekretärin von Küste gesessen und die hat dann einfach nur gegrinst und gelacht und dann haben wir gewusst, okay, es ist wirklich gerade passiert und das war eigentlich schon ganz cool.
Leon?
Kann man vielleicht nochmal ergänzen, so wir haben ja wirklich auch harte Debatten in der Jugend dazu geführt und es ist auch kein Geheimnis, dass nicht in allen Bezirken alle glücklich waren mit den 170 Euro. Wir waren auch in Küste erst der Meinung, das ist zu wenig, aber können dann schon verstehen, dass man sich am Ende darauf geeinigt hat und dann war natürlich auch unser Anspruch, jetzt müssen wir möglichst viel von den 170 Euro auch durchkriegen, sonst kriegen wir am Ende im Betrieb wieder Schläge für das Ergebnis und da muss man wirklich sagen, das war auch so ein bisschen meine Angst, bevor dann das Ergebnis verkündet wurde, muss man aber vielleicht auch nochmal für den Kontext sagen, zu dem Zeitpunkt war ich persönlich dann irgendwie so 25, 26 Stunden auf den Beinen mit zweimal ganz kurz irgendwie die Augen zumachen, aber ohne einzuschlafen. Und das heißt, man ist im Kopf dann noch echt durch. Also ne, das heißt ja nicht umsonst irgendwie Schlafmangel so massiv ist, wie irgendwie Alkohol getrunken zu haben. Das hat sich auch phasenweise sehr danach angefühlt. Aber man ist dann trotzdem zumindest auf das eine Thema, ging mir zumindest so sehr fokussiert. Also es war nicht so, dass ich da nicht mehr aufgepasst habe, aber man ist dann sehr fokussiert, aber es fällt dann auch schwer, nochmal irgendwie in andere Richtungen zu denken, das Ganze dann so direkt auch zu begreifen. Man nimmt das erstmal auf und muss dann erstmal klarkommen im Kopf. Das hat bei mir dann auch nochmal einen Moment gedauert, bis ich dann so dachte, boah, wirklich ist das geil. Aber das kam dann so, ne? Da waren dann auch nochmal aufgestanden bei der Ergebnisverkündung und hatten dann eben nochmal die Rückfragen gestellt, weil auch bei uns zumindest intern vorher Überlegungen gab, zu gucken, ob man vielleicht nochmal eine Inflationsausgleichsprämie irgendwie durchbekommt, um das, was wir jetzt in der Tabelle nicht aufgestockt bekommen, zumindest auf die 170 € aufzufüllen über die Laufzeit. Da hatten wir nochmal nachgefragt und dann eben das Thema mit den 3,1%. Und als dann klar war, dass das tatsächlich mit dabei ist, habe ich mich auch nochmal aufgestellt und gesagt, boah, geiles Ergebnis irgendwie. Nehmen wir super gerne. Und dann war man auch irgendwie glücklich. Und dann ist man ja erst irgendwie nochmal kurz frühstücken gegangen und dann nochmal irgendwie eine halbe Stunde ins Bett. Und ich muss sagen, tatsächlich so das richtig begriffen habe ich erst, nachdem ich nochmal eine halbe Stunde die Augen zugemacht hatte. Bin dann von Annika angerufen worden, weil die noch was hatte von unserer Bezirksjugendsekretärin. Und erst dann, glaube ich, habe ich das so richtig begriffen gehabt, was wir da eigentlich geschafft haben und dass das dann für die Azubis und Dualis wirklich ein geiles Ergebnis ist.
Leon und Marcel, es hat mir so viel Spaß gemacht, mir das nochmal von euch erzählen zu lassen. Es hat mich noch mehr gehypt als das Ergebnis an sich. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen geht es ganz genauso. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich hoffe, jetzt über den Jahreswechsel könnt ihr euch dann ausschlafen und dann nach der Runde ist ja vor der Tarifrunde. Dann geht's ja auch bald wieder los.
Ganz genau. Danke dir.
Danke.
Ja, danke euch beiden nochmal für das tolle Interview. Aber ich muss sagen, 18 Stunden, ich komme da immer noch nicht drüber weg, ehrlicherweise.
Ja, das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Kraftakt für alle Beteiligten, die da dabei sind. Und in dieser Tarifrunde gab es aber auch tatsächlich noch eine Premiere. Nämlich haben zwei Bezirke zusammen in Tandem einen Pilotabschluss ausgehandelt. Das ist ziemlich einmalig. Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Es gab in der Vergangenheit immer einen Bezirk, der in der Metall- und Elektroindustrie einen sogenannten Piloten gemacht hat, also einen ersten Abschluss erzielt hat. Der wird dann vom Vorstand der IG Metall auch zur Übernahme in den anderen Tarifgebieten empfohlen. Und das war eben in diesem Jahr ganz besonders, dass es eben Küste und Bayern parallel zusammen verhandelt haben. Das ist natürlich ein total wichtiges Signal, auch in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, weil wir damit eben auch gezeigt haben, hier zusammen schaffen wir eben auch konstruktive Lösungen bei all den Herausforderungen, die da eben auch zu bewerkstelligen sind.
Und von einer Tarifeinigung kommen wir jetzt zu einer noch laufenden Tarifauseinandersetzung. Wir haben es schon angekündigt, wir reisen alle gedanklich nach Wolfsburg zu Volkswagen. Hier fand am 21. November die dritte Verhandlungsrunde zum Haustarifvertrag statt. Und zur Erinnerung, kurz vorm Start der Tarifrunde kündigte Volkswagen mehrere Tarifverträge, unter anderem auch den seit 30 Jahren bestehenden Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung. Im Raum stehen die Forderungen der Arbeitgeberseite, die eine 10-prozentige Senkung aller Entgelte fordern und immer wieder Werksschließungen auch in Deutschland ins Gespräch bringen. Demgegenüber steht der Betriebsrat und die IG Metall, die kurz vor der jetzt dritten Verhandlung einen Zukunftsplan vorgelegt haben. Und zusätzlich haben am Tag der Verhandlung selbst tausende Kolleginnen Stimmung gemacht, waren laut und waren da, um deutlich zu machen, Volkswagen ist mehr als nur ein Konzern, Volkswagen ist unsere Familie. Und wir waren vor Ort und haben dort ein paar Stimmen eingefangen und waren auch bei der Rede der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo dabei.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Volkswagen ist so viel mehr als ein Industriebetrieb, so viel mehr als ein Arbeitsplatz. Volkswagen ist Familie und dieser Vorstand kann jetzt entscheiden, ob sie zu dieser Familie dazugehören wollen oder nicht. Vorstände kommen und gehen, die IG Metall und die Belegschaft bleibt.
Markus, woher kommst du denn? Hier aus Wolfsburg oder bist du extra hergekommen?
Aus Wolfsburg.
Wie findest du die Stimmung? Wie geht's dir so?
Gut, sehr gut. Die Leute sind aufgeladen.
Kampfbereit, kann man sagen,
ja.
Oder?
Ja, wir ziehen in den Krieg.
Wer steht denn hier vor mir? Wer seid ihr denn?
Ja, ich bin Fabio.
Und Timo.
Timo. Was gibt euch das denn für ein Gefühl? Wir haben jetzt gerade hier schon gehört, Leute aus Emden sind da, aus
Zwickau und noch aus ganz vielen anderen Werken, auch Salzgitter Flachstahl aus anderen Branchen sind mit dazugekommen, um euch hier zu unterstützen. Gibt euch das Hoffnung?
Ja, das auf jeden Fall. Das zeigt halt natürlich auch, dass das Problem jetzt ganz groß ist und zeigt, dass man auch miteinander Stärke zeigen kann, ne? Miteinander.
Wer steht denn hier vor mir? Vorname reicht.
Anna Berg.
Anna. Kommt ihr hier aus Wolfsburg oder seid ihr angereist aus einem anderen Werk?
Salzgitter.
Genau, auch aus Salzgitter.
Ich würde schätzen, ihr seid vielleicht noch in der Ausbildung, ist das richtig?
Genau, ja.
Genau, ja.
Was macht diese Situation mit euch? Das muss ja...
Das ist nicht die leichteste. Man ja, ist ja eigentlich zu einem Unternehmen gekommen, weil man sich dachte, okay, man hat einen sicheren Arbeitsplatz. Ja, man ist in einem guten, großen Unternehmen aufgehoben und ja, mittlerweile sieht das alles ganz anders aus.
Genau, es sind viele Unsicherheiten, die man so hat als Azubi mittlerweile durch die ganze Krisenzeit. Das betrifft uns auch immer sehr. Mittlerweile merkt man ja schon, dass auch viele für die Azubis stehen und für uns auch etwas bewirken werden kann. Und das ist auch notwendig.
Der zweite GEA-Vorsitzende von Volkswagen. Ich habe heute mit vielen jungen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und viele haben mir berichtet, manche sind extra nach Salzgitter gezogen, um bei Volkswagen zu arbeiten. Und auch nochmal anknüpfend an die Geschichte von Daniela. Sie war so stolz, als sie hier angefangen hat. Sie haben alle Angst, dass dieser Arbeitsplatz, dieser sichere Arbeitsplatz verloren geht. Spürst du dieses Gefühl auch bei euch in der Jugend, auch noch bei anderen Kolleginnen und Kollegen?
Ja, auf jeden Fall. Auch bei mir war es halt ein Erfolg. Ich war der Erste in der Familie, der bei Volkswagen angefangen hat. Und jetzt so auf unsere Zukunft zu sehen, macht mich schon ein bisschen traurig. Und ich verstehe auch die Gefühle. Aber ich glaube, zusammen können wir das schaffen, dass es trotzdem noch positiv wird.
Jetzt nochmal abschließend deine Message, weil es hören ja jetzt nicht nur Volkswagener diesen Podcast, auch aus allen anderen Branchen. Möchtest du denen was mitgeben? Was für eine Message möchtest du aus Wolfsburg senden?
Dass wir immer zusammenstehen, wir sind immer solidarisch, egal welcher Standort, egal welche Firma. Und wir sollten immer zusammen für unsere Zukunft einstehen. Und nicht nur hier jetzt Volkswagen sehen, sondern zusammen unsere Zukunft.
Steffi, du warst ja auch vor Ort und wir haben jetzt schon viele gehört, die gesagt haben, sie sind unsicher, sie haben wirklich Angst um ihre Ausbildung. Aber auch Emre, den zweiten Vorsitzenden der GEAF, der zur Hoffnung aufgerufen hat. Wie hast du denn die Stimmung vor Ort wahrgenommen?
Also auf jeden Fall extrem kämpferisch. Und die Leute sind natürlich auch zu Recht wütend, weil da aktuell eben noch gar nichts Gescheites vom Arbeitgeber auf dem Tisch liegt. Also die beharren ja weiterhin darauf, Standortschließung, Beschäftigungsabbau etc. Die sogenannte Giftliste, die da im Raum steht. Und ich muss sagen, was ich in Wolfsburg erlebt habe, war halt, dass da trotz eisigem Wetter eben über 7000 Kolleginnen und Kollegen in der Friedenspflicht zu einer Aktion gekommen sind. Das heißt, die haben sich aktiv ausgestempelt, sind da hingefahren, haben das in ihrer Freizeit sozusagen gemacht. Und ich sag mal so, das ist natürlich erstmal der Anfang. Wir sind bei Volkswagen extrem stark und wenn es nötig wird, dann werden wir da eben auch weiter eskalieren. Also ab dem 2. Dezember finden da jetzt dann auch Warnstreiks statt. Das heißt, da werden Aktionen dann eben auch entsprechend laufen. Am 9. Dezember wird weiter verhandelt. Und wenn es notwendig ist, dann können wir da eben auch ganz klar weiter eskalieren. Und ja, die ersten Warnstreiks werden jetzt dann ab dem 2. Dezember da auch stattfinden.
Und ich konnte im Nachgang dieses Tages auch nochmal Tjaart Steffens, den GEA-Vorsitzenden von Volkswagen, für ein kleines Interview gewinnen, der uns jetzt nochmal einen kleinen Einblick gibt, wie war denn die Verhandlung an diesem Tag nach der Aktion und eben auch nochmal eine Vorausschau gibt auf das, was du gerade schon erwähnt hast. Was kommt denn jetzt? Weil eine Annäherung gibt es immer noch nicht. Tjaart, ich freue mich, dass du dir jetzt noch mal so kurzfristig Zeit genommen hast. Herzlich willkommen bei Edelmetall.
Ja, danke schön. Ich muss den gestrigen Termin jetzt zwar absagen und wir haben jetzt einen zweiten Anlauf gebraucht, aber ich glaube, wir haben gut zueinander gefunden und ich freue mich auch. Bin aufgeregt ein bisschen, muss ich sagen.
Das musste überhaupt nicht sein und in diesen Zeiten hätte ich auch noch 5 Termine mit dir gemacht, um mit dir zu sprechen. Also gar keine Sorge, ich freue mich, dass du mich in deinen Terminkalender reinbekommen hast. Wir haben jetzt gerade im Podcast selber vorher schon die kleine Reportage vom 21. November gehört, von der großen Aktion mit über 7000 Kolleginnen und Kollegen. Und ich würde gerne da ansetzen, als die Aktion dann nämlich vorbei war und ihr quasi mit den Trillerpfeifen im Rücken der Kolleginnen dann in die Verhandlung gegangen seid. Wie war denn dein Gefühl? Ist die Stimmung draußen auch drin dann im Verhandlungsraum angekommen? Wurde das irgendwie thematisiert?
Also es wurde bei uns thematisiert, in unserem Rahmen auf der Arbeitnehmerseite. Wer da war, der kann gut nachvollziehen, wie die Stimmung tatsächlich war, und die war wirklich grandios. Wenn man da auf der Bühne steht, und das war tatsächlich mein erstes Mal vor so großer Kulisse, dann macht das schon Eindruck, und das hinterlässt auf jeden Fall auch Eindruck auf der Arbeitgeberseite, auch wenn sie es vielleicht jetzt in erster Linie nicht zugeben wollen, so ist mein Gefühl. Was natürlich schön ist bei so einer Aktion, wir stehen da alle aus einem Grund, und dementsprechend macht die Crowd sozusagen, trägt da schon seinen Teil dazu bei, dass man eine gute Grundstimmung hat und dementsprechend auch gut in die Verhandlung geht, ja.
Was wir viel gehört haben in der Reportage war, dass die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, Volkswagen ist mehr als einfach nur ein Automobilbauer. Das ist Heimat, das ist Familie. Was ist Volkswagen denn für dich? Was bedeutet auch dein Platz bei Volkswagen für dich?
Also ich glaube, dass jeder selber in der Verantwortung ist, sich seinen Platz in diesem Konstrukt Volkswagen zu finden. Ich bin 2019 reingekommen und damals wurde bei der Eröffnung auch schon gesagt, in der VW Arena, herzlich willkommen in der Volkswagen-Familie. Und man sitzt da in der Arena mittendrin zwischen 500 anderen Leuten und denkt sich, ja, das ist aber eine große Familie. Und man mag das gar nicht so richtig glauben, weil hier in Wolfsburg gerade sind wir halt super groß aufgestellt. Und dann kommt man nach, und dann irgendwann nach und nach merkt man, ja, man ist hier in einem anderen Rahmen, wie man es von außen sich gar nicht vorstellen kann. Und ich würde schon sagen, es ist eine große Volkswagen-Familie. Wer sich dazuzählen möchte, manche möchten das nicht. Und damit spiele ich jetzt auf eine Personengruppe an, die vielleicht uns in der Verhandlung gegenüber sitzt. Wobei die sich ja selber auch als Teil dessen beziffern. Aber untereinander sind wir schon eine Familie. Und da ist es egal, ob du ein Auszubildender, ein dualer Studierender, ein Montagewerker oder ein Facharbeiter bist. Und das Gefühl hat man schon, obwohl man das nicht mitgegeben kriegt. Ich hatte keinen Background von der Familie her. Bin quasi der Erste, der auf Dauer versucht, in diesem Unternehmen zu bleiben. Und ja, da kann man seinen Platz auf jeden Fall finden. Und das Gefühl ist von außen nicht nachzuvollziehen. Aber das stimmt, man ist da tatsächlich eine Familie.
Ich kann das komplett nachvollziehen, weil ich auch mein das erste Mal bei Volkswagen kurz am Anfang meines Studiums habe ich ein Praktikum in der Personalabteilung gemacht. Und habe da Sachen, die man da als Praktikantin machen darf, dann eben gemacht. Ne? Also ich hatte da auch keine wichtige Rolle. Aber trotzdem war das so schnell so ein fester Bestandteil meines Lebens und hat mich auch nachhaltig geprägt. Und ich habe mich immer wieder gefreut, auch wenn ich mal für Ferienjobs oder so dahin gekommen bin und jetzt auch gerade in meiner Arbeit bei Edelmetall viel über Volkswagen berichten konnte. Weil es einfach gerade als Wolfsburgerin und Wolfsburger oder auch als Salzgitteraner oder ne, also überall, wo Werke ansässig sind, ja, es ist irgendwie Teil von uns, das gebe ich dir komplett recht.
Du sprichst da einen guten Punkt an. Es ist nicht nur in Wolfsburg so. Mhm. Das ist über andere Standorte geht das hinaus. Und bei der Aktion waren ja die anderen Standorte eben auch gut vertreten. Denen ist egal, ob die Verhandlung jetzt in Wolfsburg, Hannover, Kassel oder Emden stattfindet. Mhm. Die reisen an. Genauso ist es aber, wenn wir mit der GJV unsere Sitzung in den verschiedenen Standorten abhalten. Da ist das Gefühl genauso, du fährst quasi von Standort zu Standort in deine Heimat, wie du es vorhin schon beschrieben hast. Und das ist schön, ja.
Jetzt ist ja auch die dritte Verhandlung ohne eine wirkliche Annäherung zu Ende gegangen. Wir haben jetzt vorher schon aufgedröselt, wo die Problemlage sich befindet. Hast du denn damit gerechnet, dass es jetzt auch in der dritten Verhandlung nicht vorangeht?
Ich glaube, wenn man mit etwas rechnet, dann beruht das so ein bisschen auf Erfahrungsschatz. Und ich habe diesen Erfahrungsschatz nicht. Ich weiß nicht, wie das in Vergangenheit war. Ich habe es am Rande mitbekommen, aber ich war nicht tatsächlich, also dafür brauchen wir ja ein Gespür dann in dieser Verhandlung richtig. Wir haben gehofft, dass es einen Ansatz gibt, wo man sich näher kommt und das Thorsten und Daniela durch die Pressekonferenz auch deutlich gemacht. Ob das dann Früchte trägt in dieser Verhandlung tatsächlich, das ist schwierig zu sagen. Ich hätte gesagt, das Gespür war, man kommt so ein ganz kleines bisschen und alles nach und nach. Man versucht von beiden Seiten den Druck so aufrecht wie möglich zu halten, in der Hoffnung, irgendwer gibt nach. Das war mein Gefühl, aber das ist auch rein subjektiv. Und im Nachhinein war es eher nüchtern, man hätte sich mehr erhofft, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Lass uns doch mal vielleicht genauer drauf schauen, weil das ja auch gar nicht so durchsichtig ist von außen. Was jetzt derzeit überhaupt für gerade die Jugend, also Azubis und Dualis, auf dem Tisch liegt. Weil als wir das letzte Mal berichtet haben, war das ja, das war der Startschuss eigentlich, als es losging. Da wurden gerade erst die Tarifverträge auch seitens von VW gekündigt und man ging los und hat gesagt, wir übernehmen trotzdem die Forderungen der M&E. Jetzt ist die Situation ein bisschen verfahrener. Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben. Was wollen wir denn weiterhin für die Jugend erreichen und was möchte die Arbeitgeberseite? Was steht dem gegenüber?
Wir sind in die Tarifrunde gestartet mit einer Forderung und die Forderung musste aufgebaut werden. Und das war auch für mich damals Neuland, wie man diese Forderung aufbaut. Aber das hat sich ganz schnell rauskristallisiert, wo der Schuh gerade bei den jungen Menschen drückt. Und das ist tatsächlich das Entgelt. Und da haben wir tatsächlich festgestellt, dass viele entweder schon alleine wohnen oder das vorhaben, die steigende Inflation auf jeden Fall betroffen hat oder jetzt immer noch betrifft, muss man ja auch sagen, auch wenn die ein bisschen gesunken ist, die Inflation. Und ich glaube, da von der Basis auf zwei Ebenen nimmt man so ein bisschen Druck weg mit so einer Forderung. Einmal an die Eltern, weil die sich vielleicht dann das eine oder andere mehr leisten können und auch an den jungen Menschen. Und zusätzlich ist nicht der Anspruch, dass man zusätzlich zu der Ausbildung noch nebenbei arbeiten gehen muss. Und so sind wir an die Forderung rangegangen. Und dann hat sich herausgestellt, die 170 Euro, die wir fordern, die wurde in der Fläche auch gefordert. Da haben wir jetzt einen erfolgreichen Abschluss mit den 140 Euro. Und das sollte auch unser Anspruch sein, dass wir unsere Tarifforderung nicht aus den Augen verlieren lassen, weil das tatsächlich die jungen Menschen beschäftigt. Im Gegenzug muss man aber auch sagen, liegt was anderes auf dem Tisch. Die Beschäftigung ist nicht mehr damit gerade, wie viel Geld kann man fordern, wie viel Geld sollte man annehmen, sondern wir beschäftigen uns um die Grundlagen unserer Ausbildung und das ist auf jeden Fall das Thema Übernahme, welches die Arbeitgeber gekündigt haben, die beiden Paragraphen aus dem Ausbildungstarifvertrag für dual Studierende und für die Auszubildende. Und wir haben da den Anspruch, dass die alte Übernahme wieder in Kraft gesetzt wird, sodass jeder aus eigener Chance heraus auch bei Volkswagen übernommen wird.
Jetzt zeichnen wir ganz kurz vor dem Ende der Friedenspflicht auf. Am 30. November endet die. Unsere Folge kommt raus. Da ist sie dann schon geendet. Worauf können sich denn die Arbeitgeber jetzt nach dem Ende dieser Friedenspflicht gefasst machen? Gerade auch um dieser Forderung, dass diese Tarifverträge dann auch wieder instand gesetzt werden, um Nachdruck zu verleihen.
Ist das legitim, dass man sich so ein bisschen freut auch aufs Ende der Friedenspflicht? Hinauszugehen.
Im eigenen Podcast der IG Metalljugend darfst du das sehr gerne, ja.
Also ich glaube, die Arbeitgeber, die spüren die Stimmung auch, die gerade im Unternehmen herrscht. Und die können sich darauf einstellen, dass die Jugend nicht stillstehen wird und zusieht, dass in der Verhandlung irgendwas erreicht wird. Die werden der Sache auch Nachdruck geben. Ich kann nur daran appellieren, dass wir mobilisieren werden. Und dass die jungen Menschen auch bereit sind, etwas zu tun, weil sie eben wissen, was auf dem Tisch liegt. Ja, wenn wir zusammenstehen, und ich glaube, das hat ein Kollege vor mir schon gesagt, dann werden wir auch durch diese Zeit durchkommen. Man muss ja sagen, fast eine Generation an Arbeitern hat diese Situation noch nicht erlebt. Und das ist A, eine Herausforderung für uns, diese Situation, B, aber auch ein super Schritt, um zu lernen, um zu gucken, was ist wichtig. Worauf kommt es an? Und ich glaube, das ist sorgt für Akzeptanz auf jeden Fall bei den jungen Menschen. Und die werden dabei sein, wenn wir das zusammen machen. Nicht ausspielen lassen gegenüber Erwachsenenbereich, Angestellten, dual Studierenden, Auszubildenden. Das ist wichtig. Und zusammenstehen und dann gemeinsam dafür kämpfen, dass wir hier zurückkommen zu dem, was uns ausgezeichnet hat.
Das sagt Tjaart Steffens, er ist GEA-Vorsitzender bei Volkswagen. Danke, Tjaart, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Solidarische Grüße gehen raus nach Wolfsburg. Viel Kraft jetzt für die kommenden Verhandlungsrunden. Am 9. Dezember geht's ja schon weiter, ne?
Ja, am 9. geht's weiter. Die solidarischen Grüße nehme ich gerne an. Und die Kraft, die können wir alle zusammen gebrauchen.
Bis bald, Tjaart.
Bis bald.
Ja, auch nochmal an dich, Tjaart, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, was wir alle sehen konnten, jetzt bei der Aktion, aber dann jetzt auch im weiteren Verlauf bei Volkswagen, dass es einfach nützlich ist, sich zu organisieren und Mitglied zu werden und da dann eben auch Stärke auf der Straße und vor den Toren zu zeigen, oder Steffi?
Ja, absolut. Und wir können da natürlich auch für viele andere Auseinandersetzungen, die jetzt ins Haus stehen, ja, einfach nur davon lernen. Also von daher nochmal der Aufruf an all diejenigen, die noch kein Mitglied sind, überlegt's euch bitte und tretet jetzt auch bei uns ein und macht bei uns mit.
Steffi, ich habe es in der Begrüßung schon gesagt, die Zeiten sind wild. Nicht nur ist Donald Trump bald zurück im Weißen Haus, unsere Regierung ist auch noch am gleichen Tag, wo er wiedergewählt wurde, zerbrochen. Und eine Nachricht von geplanten Stellenabbau jagt die nächste. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, dieses Wirrwarr gemeinsam so ein bisschen Struktur zu bringen. Du hast ja gesagt, du fängst mich auf. Das brauche ich jetzt, okay?
Ich versuch's. Okay.
Lass uns mal beim Bruch der Ampel anfangen. Also nach längerem Hin und Her haben wir jetzt endlich ein Datum für Neuwahlen im Februar nächsten Jahres. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, was genau passiert und was problematisch daran ist, würde ich gerne unsere ehemalige Kanzlerin Angela Merkel zitieren, die zum Ampelaus mit einem einzigen Wort reagierte, nämlich nur Männer. Ich fand das sehr treffend. Du auch?
Also zum einen hätte ich nicht gedacht, dass wir Angela Merkel hier mal zitieren. Und zum anderen musste ich aber natürlich auch ein bisschen schmunzeln, als ich die Headline dazu gelesen habe. Und ja, in der aktuellen gesellschaftlichen Lage da irgendwie sein Parteiego beziehungsweise sein eigenes Ego über das Wohl derjenigen zu stellen, die hier leben, ist halt einfach saugefährlich. Dumm.
Und du hast natürlich total recht, aber sie hat sich Mühe gegeben mit der Headline und sie hat es geschafft. Dafür auch. Dafür Props. Wir können jetzt nochmal auf den Status quo schauen. Die Ampel hat sich wegen eines provozierten Bruchs durch die FDP überworfen. SPD und Grüne führen bis zu den Neuwahlen eine Minderheitsregierung und haben in der Minderheitsregierung eben die Mehrheit im Parlament verloren. Das heißt auch, angestoßene Gesetzesvorhaben liegen jetzt erstmal auf Eis, zumindest so lange, bis die CDU als stärkste Kraft in der Opposition über diese Gesetzesvorhaben verhandeln möchte. Und das soll erst der Fall sein, wenn der Kanzler die Vertrauensfrage gestellt hat, was er jetzt am 11. Dezember tun will. Heißt, bis jetzt bewegt sich gerade nicht so viel. Meine Frage an dich wäre jetzt, was hatten wir denn noch von der Ampel erwartet, was jetzt so ein bisschen droht, hinten runterzufallen?
Ja, da waren ja tatsächlich noch einige Gesetzesvorhaben auch in der Pipeline, einige, die schon ja mehr oder weniger weit fortgeschritten waren. Ich würde jetzt noch mal so zwei Sachen auf jeden Fall ansprechen wollen. Zum einen natürlich die ganze Frage oder mehr oder weniger drei Sachen. Zum einen natürlich der ganze Bereich der Industriepolitik, wo wir ja auch mit stark am Lobbyieren sind, eben zu gucken, wie kann man eben einen günstigen Industriestrompreis schaffen. Und riesengroßes Thema, vor allem natürlich auch für viele, viele junge Menschen da draußen, sind eben notwendige Investitionen, die wir an jeder Ecke irgendwie benötigen, die wir in der öffentlichen Daseinsvorsorge sehen, in der Infrastruktur, aber natürlich eben auch in den Unternehmen, die im Prinzip da Investitionen brauchen, um die Transformation zu stemmen. Und jenseits davon ist schon fast wieder in Vergessenheit geraten, war aber auch noch eine Rentenreform geplant und eben auch das sogenannte Tariftreuegesetz, wo wir eigentlich, ich sag mal, zu Beginn des Herbstes zumindest froh waren, dass da jetzt endlich mal was passiert. Wir haben als Gewerkschaften, als DGB-Gewerkschaften eine umfassende Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes gefordert. Da haben wir, glaube ich, auch in der einen oder anderen Stelle schon mal drüber gesprochen. Und das Einzige, was davon übrig geblieben ist, das befindet sich eben aktuell in diesem Entwurf zum Tariftreuegesetz. Und das ist das sogenannte Offizialdelikt, nämlich dass die Behinderung von Betriebsratsarbeit in Zukunft eben kein Antragsdelikt mehr ist, sondern, wie gesagt, ein sogenanntes Offizialdelikt. Was bedeutet das im betriebsverfassungsrechtlichen Kontext? Reden wir von einem Offizialdelikt, dass eben bestimmte Straftaten gegen Betriebsverfassungsorgane oder auch ihre Mitglieder von Amts wegen eben verfolgt werden, ohne dass erst ein Antrag gestellt werden muss. Warum wollen wir das Ganze? Wir wollen im Prinzip einen Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sichern, wenn die beispielsweise einen Betriebsrat gründen wollen. Aber das war natürlich nicht alles, was wir da gefordert haben, sondern es war ja ein riesengroßer Wurf an der Stelle. Und wie gesagt, das war das Einzige, was jetzt zumindest im Tariftreuegesetz noch mit aufgenommen wurde. Aber wie gesagt, da ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir da mit einer Minderheitenregierung da entsprechende Stimmen bekommen, sondern wahrscheinlich wird das natürlich dann eher nochmal in Richtung Wahlkampf gehen, Wahlkampfthema einfach sein. Weil wie gesagt, da ist jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu erwarten an der Stelle.
Ja, schön wäre es gewesen, aber jetzt ist es anders gekommen. Und inmitten dieser unübersichtlichen Lage kam jetzt auch noch in den letzten Tagen eine Eilmeldung nach der nächsten. Der Autobauer Ford will 3.000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Der Autozulieferer Bosch möchte 3.800 Stellen abbauen. Und dann noch kurz vor unserer Aufnahme dann die Meldung, ThyssenKrupp Steel Europe will bis zu 11.000 Stellen abbauen. Und ich sag's, wie es ist. Ich dachte wirklich irgendwann, stopp jetzt mal, haltet jetzt, hört alle auf. Ich weiß gar nicht mehr weiter. Ich halte es nicht mehr aus. Wie ging's dir?
Ja, das ist einfach krass, was da gerade passiert. Wir erleben da gerade einen sehr, sehr großen Wandel. Aber ich denke auch, dass es da noch nicht zu spät ist. Also nur weil irgendwie so eine Ankündigung durch die Medien geistert, heißt es ja noch lange nicht, dass es letzten Endes auch umgesetzt wird. Weil dafür sind ja auch wir da eben als Gewerkschafterinnen und als Gewerkschafter. Und wir werden da natürlich um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Also ich glaube, man muss da noch mal ein bisschen differenziert drauf schauen. Weil wir haben ganz unterschiedliche Problemlagen teilweise in den Unternehmen, die aber natürlich am Ende des Tages auch alle ein bisschen miteinander verwoben sind. Und ohne da jetzt auch zu sehr in die Tiefe reinzugehen, aber was, glaube ich, schon nochmal wichtig ist, drauf zu gucken, ist, dass wir bei der Automobilindustrie sehen, gerade jetzt auch am Beispiel Volkswagen, wo wir ja besonders drauf gucken, dass es durchaus möglich ist, einen guten Tarifabschluss hinzubekommen, trotz der schwierigen Zeit. Also ne, wir haben einen Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie. Und bei Volkswagen, da ist ja auch das letzte Wort noch gar nicht gesprochen. Also ne, da gibt's ja jetzt wieder anstehende Verhandlungen und so weiter. Da sind wir ja irgendwie auch auf dem Weg. Im Stahlbereich haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, über ThyssenKrupp Steel Europe. Nach der Ausgliederung der Stahlsparte aus dem Mutterkonzern hat man jetzt eben auch lange Zeit auf so einen Zukunftsplan tatsächlich gewartet. Also da waren alle so ein bisschen in einer Lauerstellung. Es gibt eine Mahnwache seit über 100 Tagen. Und ja, wir sind da natürlich jetzt gespannt, wie das konkret dann eben auch aussehen soll. Also weil das ist ja auch noch nicht klar. Ne? Also es gab jetzt die Ankündigung, da die 11.000 Stellen abzubauen, Hochofenstrecke schließen und so weiter. Aber es ist ja noch gar nicht ganz klar, wie das jetzt dann auch alles vonstatten gehen soll. So. Und da ist natürlich auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil ich meine, wir sitzen auch im Aufsichtsrat mit drinnen natürlich als Arbeitnehmervertretung, haben da nochmal eine andere gesetzliche Grundlage. Und von daher bin ich da zuversichtlich, dass wir auch da noch was hinbekommen. Und natürlich sind diese Branchen und Unternehmen auch alle miteinander verwoben. Von daher ist es jetzt auch nicht ganz überraschend, dass wenn bei VW so ein Paukenschlag kommt, dann natürlich auch Zulieferer entsprechend nachziehen oder eben auch die Grundversorgung eben mit dem Stahl, weil das ja alles in sich verwoben dann eben auch die Lieferkette tatsächlich abbildet in der Industrie.
Und ich habe passend dazu jetzt nochmal eine Sprachnachricht von Moritz Engels, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebsrats in Dortmund bei ThyssenKrupp Steel Europe, kriegen können. Ich habe die mal angefragt, um da auch nochmal hinzuschauen, wie denn diese Nachricht dieses großgeplanten Stellenabbaus bei den Beschäftigten angekommen ist, aber vor allen Dingen auch, wie sie sich jetzt auf den Weg machen, dagegen vorzugehen und das zu verhindern.
Linda, ich grüße dich. Die Ankündigungen von unserem Vorstand sind wirklich desaströs. Man kann es nicht anders sagen, das ist ein Horrorprogramm, das ist kein Zukunftsprogramm und wirklich komplett asozial. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ein Eckpfeilerprogramm, wo so viel Widerwärtigkeit drin steckt. Ich bin völlig außer mir. Die Kollegen in den Betrieben sind völlig außer sich und maximal verunsichert. Null Motivation ist mehr da. Aber was machen wir im Stall? Wir stecken jetzt nicht den Kopf in den Sand und sagen, okay, anders geht's nicht, denn das ist völliger Bullshit. Wir zeigen jetzt auf, was richtig ist und was wirtschaftlich ist. Und wir haben die roten Linien gesetzt, keine Standortschließung mit uns, keine betriebsbedingten Kündigungen und eine vernünftige Finanzausstattung. Wir wollen in Gespräche eintreten, aber dafür muss der Vorstand die roten Linien einhalten. So einfach ist das Ding. Wir haben jetzt in dieser Woche schon massivst über Großinformationsveranstaltungen unsere Belegschaft rausgeholt, die Produktion zum Stillstand gebracht, zu informiert, was jetzt die Stunde schlägt. In den nächsten Wochen gehen wir in Einzelgespräche, in Schichtgespräche, um da weiter Aufklärung zu betreiben und die Kolleginnen und Kollegen vorzubereiten. Vorzubereiten eben auf einen Arbeitskampf im Januar, um diese roten Linien erbittert zu verteidigen. Und ich bin mir sicher, wenn wir Erfolg haben wollen, dann ist jeder jetzt gefragt, seinen Arsch vom Arbeitsplatz zu erheben und für sich und seine Solidarität und seinen Arbeitsplatz einzustehen. Wir sitzen alle in einem Boot und jeder ist jetzt gefordert, um sich zu bewegen. Und da bin ich sicher, können wir mit der Power, denn unsere wirkliche Kraft, unsere Superkraft, das ist die Solidarität. Und dann werden wir uns dagegen stemmen, mit den Kollegen zusammen und werden dann hoffentlich eine vernünftige Lösung finden, wie wir das im Stahl immer gemacht haben. Deswegen, wir unterstützen diese Horrorüberschriften nicht, denn sie sind, wie ich schon gesagt habe, völlig unwirtschaftlich und werden versuchen, vernünftig daran zu arbeiten mit dem Vorstand, aber nur, wenn das faire und vernünftige Miteinander wieder gewährt ist. Ein Vorstand, der seit 3 Tagen da ist, kann gar kein vernünftiges Konzept auf den Weg bringen, aber dabei werden wir die unterstützen und das zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, und das werden wir schaffen, davon bin ich überzeugt. Und dafür ein absolutes Glück auf in die Runde und vielen Dank. Unterstützt uns auch dabei gerne. Wir werden uns wieder hören.
Ja, das waren kämpferische Worte, das kann man nicht anders sagen.
Ja, und genau das ist es ja auch, was wir jetzt brauchen. Also es ist ja jetzt nicht die Zeit, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir müssen ja jetzt nach vorne gehen. Ne? Ich meine, wir haben jetzt irgendwie angefangen bei dem Bruch unserer Bundesregierung und wir sind jetzt irgendwie bei Arbeitskampfauseinandersetzungen, wo wir eben auch als Gewerkschaft mit den Beschäftigten uns auf den Weg machen. Und ganz klar ist aber auch, wir brauchen da die Politik an unserer Seite. Und das ist so das, was mir am meisten gerade noch Bauchschmerzen bereitet. Ich meine, wir sind jetzt im Wahlkampf. Die Wahl ist dann am 23. Februar. Dann dauert's wahrscheinlich erstmal wieder relativ lange, bis dann Koalitionsverhandlungen durch sind und so weiter. Und was ja noch gar nicht beschlossen ist, ist im Prinzip der Haushalt für nächstes Jahr. Also wenn es richtig blöd läuft, dann schwebt man da jetzt irgendwie die nächsten 6 Monate so komplett im Nebel. Und das ist schon ein echt schwieriges Signal und schwierige Umstände, die wir da jetzt irgendwie aktuell haben. Weil Stillstand hat noch nie etwas bewegt.
Das stimmt, aber dann lass uns jetzt darüber sprechen, was jetzt ansteht, also wie kommen wir denn von dieser Ohnmacht dann jetzt auch ins Handeln? Kleiner Praxistipp von dir.
Ja, unterstützt halt einfach die Aktionen. Also bei jeder Einmeldung, die da irgendwo folgt, ist klar, dass dahinter eben auch ganz aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter stehen, die dann jetzt eben auch aufstehen, die zu Aktionen aufrufen, die sich auch über Solidaritätsschreiben natürlich freuen. Ich habe neulich gerade eins übermittelt an Tjart von der EVG-Jugend. Grüße gehen raus, falls uns jemand zuhört. Danke dafür. Und genau das ist das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen Aktionen, wir brauchen Solidarität und wir brauchen natürlich auch eine gute Wahlbeteiligung jetzt bei der Bundestagswahl im Sinne der demokratischen Parteien, die da antreten. Und dann haben wir eben auch als IG Metall schon frühzeitig geplant, jetzt ein bisschen nach vorne gezogen, einen großen dezentralen Aktionstag am 15.3. in 5 verschiedenen Städten in Deutschland, wo wir eben jetzt auch loslaufen, mobilisieren wollen und da eben auch unsere industriepolitischen Forderungen rund um das 11-Punkte-Programm auf die Straße bringen wollen, für Beschäftigungssicherung kämpfen wollen, für Zukunftssicherung kämpfen wollen und so dann eben auch nochmal Einfluss nehmen wollen auf die Koalitionsverhandlungen, die dann entsprechend anstehen.
Das heißt, Ohren aufhalten, bei Aktionen mitmachen und alle nötigen Infos natürlich dann auch zu dem Aktionstag im nächsten Jahr werdet ihr, das verspreche ich euch, in den nächsten Folgen auf jeden Fall hier hören. So, ihr Lieben, wir kommen jetzt zu einem Punkt, der mir nicht einfach fallen wird. Das kann ich vorab sagen, denn wir sagen Tschüss. Weil, liebe Steffi, du verlässt jetzt die IG Metall-Jugend und du gibst den Staffelstab als Bundesjugendsekretärin weiter. Und damit ist das wirklich, also wirklich, wir können es jetzt drehen und wenden, wie wir wollen. Aber es ist einfach so, es ist jetzt deine allerletzte Folge Edelmetall.
Ja, ich würde mal sagen, es ist Zeit für etwas Neues.
Ja, wir können mal ganz kurz, wir wollen so ein bisschen das Revue passieren lassen, was du hier jetzt die letzten 16 Jahre erlebt und gerissen hast in der IG Metall-Jugend. Du warst nämlich, wie gesagt, 16 Jahre jetzt in der IG Metall-Jugend aktiv. Du warst Jaffi, du warst in der Europäischen Gewerkschaftsjugend, du warst Bezirksjugendsekretärin in Baden-Württemberg und so viel mehr. Wenn du jetzt auf deine Zeit, diese Erfahrungen, diese Momente zurückblickst, was waren denn die vielleicht prägendsten Momente für dich? Und gab es irgendwie so einen besonderen Erfolg, der dir immer im Gedächtnis bleiben wird?
Also, was mir natürlich absolut im Gedächtnis bleiben wird, ist der aktuelle Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie, sowie im Prinzip auch der komplette Prozess, der da auch im Jugendverband und auch in der Gesamtorganisation jetzt in den letzten Monaten ja passiert ist. Und dann natürlich bis hin zum Ergebnis der 140 Euro ab 1. Januar 2025, wo wir als Jugendverband insgesamt extrem stolz drauf sein können. Bei all den Widrigkeiten, die da draußen herrschen, ist das ein wirklich ganz, ganz toller Erfolg. Und das hat auch nur so funktioniert, weil da eben viele Aktionen vor Ort liefen, weil die Jugend sich überall extrem gut eingebracht hat und wir das eben auch entsprechend gut vorbereitet haben. Und da bin ich schon ein ganz kleines bisschen stolz drauf. Und vor allem ist es total schön auch zu sehen, dass wir das eben durch diese gute Begleitung auch geschafft haben, dass da ganz viele Ehrenamtliche extrem dran gewachsen sind. Also die zum ersten Mal irgendwo auf einer Bühne standen, vor vielen Leuten bei Warnstreiks gesprochen haben, in den Verhandlungen mit drin saßen, das haben wir heute ja auch nochmal gehört. Und ja, da blicke ich schon sehr, sehr zufrieden drauf. Ja, und ansonsten gibt es natürlich extrem viele schöne Momente, auf die ich zurückblicke. Ich meine, die IG Metall-Jugend hat mich jetzt in unterschiedlichster Weise eigentlich fast mein halbes Leben lang begleitet. Und klar, wenn man da zurückblickt, da gibt's im Prinzip bei jeder Station, die ich jetzt hatte, auch irgendwie Highlights. Also egal, ob irgendwie im Betrieb mit der Jugendauszubildendenvertretung, im Ortsjugendausschuss vor Ort oder eben auch die hauptamtlichen Stationen jetzt in den letzten 8 Jahren. Also egal, ob irgendwie im Ressort junge IG Metall und Studierende oder eben auch in Baden-Württemberg, wo beispielsweise auch mit der Kampagne Das Beste für alle ein Grundstein gelegt wurde für einen ersten Flächentarifvertrag, also für einen ersten großen Flächentarifvertrag für dual Studierende. So. Und genau, von daher gibt's da jede Menge Highlights, aber ich glaube, dann bräuchten wir noch mal ein paar mehr Podcast-Folgen. Von daher sind das schon so ein paar kleine.
Was waren denn vielleicht aber auch so große Herausforderungen, die es ja ganz sicher auch gegeben hat in deiner Zeit als Bundesjugendsekretärin und vor allen Dingen ganz wichtig auch noch für alle, die da draußen zuhören und sich denken, so eine Karriere könnte ich mir auch vorstellen. Ich möchte auch mein halbes Leben mit der IG Metall-Jugend verbringen. Was hast du denn auch daraus gelernt, dann aus diesen Herausforderungen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so gerade zurückblickend auch auf die letzten 5,5 Jahre, wo ich ja Bundesjugendsekretärin war, auf jeden Fall die Corona-Jahre. Weil ich meine, das war wirklich krass, was wir da quasi von einem auf den anderen Tag machen mussten. Weil wir haben im Prinzip ja die Arbeit komplett umgeplant. Wir haben Prozesse neu aufgesetzt, haben neue Formen der Kommunikation gelernt und waren da, fand ich zumindest, ziemlich schnell auch in der ganzen Umstrukturierung. Wir haben die Organize-Kampagne damals komplett über den Haufen geworfen, haben die komplett betrieblich ausgelegt, komplett betrieblich ausgerichtet. Und ja, wir haben halt in diesen 1,5, 2 Jahren, was es war, extrem viel gelernt als Organisation, als Jugendverband. Wir waren aber auch total kreativ, so mit neuen Aktionsformen. Und das nehme ich auf jeden Fall mit, dass es immer irgendeine Lösung gibt. Und mag sie noch so kreativ, absurd, wie auch immer sein, aber es gibt auf jeden Fall immer irgendwie Lösungen, auch wenn man da vielleicht nicht sofort drauf kommt. Und genau, das nehme ich mir auf jeden Fall aus der Zeit da auch mit.
Und wenn wir jetzt schon bei Aktionen sind, gibt es dann eine Aktion, eine Konferenz oder vielleicht eine Podcast-Folge mit mir, man weiß es ja nicht, die dir besonders ans Herz gewachsen ist?
Also ganz persönlich war mein Highlight natürlich das Rise Festival letztes Jahr. Also weil das war irgendwie so super anstrengend, da innerhalb von ja eigentlich dann 4 Monaten sowas komplett Neues aus dem Boden zu stampfen, das auszuprobieren, auch dafür eine Akzeptanz in der Organisation zu schaffen. Und am Ende des Tages blickst du dann aber in ganz, ganz viele glückliche Gesichter und dann weißt du, okay, das ist auf jeden Fall sämtliche Mühe wert. Gleiches gilt natürlich auch für die ganzen Jugendkonferenzen, die ich jetzt irgendwie miterlebt habe. Und ja, jenseits des ganzen Stresses hat man da natürlich auch extrem viel Spaß. Und natürlich sind wir meine ganzen Kolleginnen und Kollegen auch, die mich da im Laufe dieser Zeit auch begleitet haben, natürlich total ans Herz gewachsen. Und natürlich ist mir auch Edelmetall ans Herz gewachsen. Ich habe allerdings, to be honest, ich habe keine Lieblingsfolge. Ich habe wirklich drüber nachgedacht, aber ich dachte so, nee, eine Lieblingsfolge will ich jetzt nicht ausmachen. Was ich aber sagen kann, war auf jeden Fall, dass mir die Livestreams auch extrem viel Spaß gemacht haben. Also du erinnerst dich vielleicht, wir hatten mal so einen lustigen, passt ja jetzt gerade auch wieder zur Jahreszeit, wir hatten vor, ich glaube, 3 Jahren?
Ja.
2 Jahren?
Ich glaube 3. Mhm.
Genau, hatten wir am Nikolaustag einen wunderschönen Livestream mit Jahresrückblick auf Aktionen, die trotz Corona liefen und haben da zusammen zurückgeblickt, aber auch nach vorne natürlich geblickt. Und das hat mir immer extrem viel Spaß gemacht und aber ansonsten natürlich auch, wie gesagt, die Aufnahmen insgesamt. Und ja, ich freue mich da jetzt auf die Auszeit, die kommt. Und auch, dass ich den Staffelstab an meine tolle Kollegin Svenja Thelen weitergeben kann.
Du hast eigentlich jetzt ein Loblied auf diese Organisation gesungen und gesagt, was du alles mitnehmen konntest. Und ich kann dir aber auch sagen, es sind auch ganz viele Leute für dich dankbar und für dein Wirken in dieser Organisation. Und ich habe hier noch eine Überraschungs-Voice-Message aus dem Jugendausschuss, die ich dir einmal gerne vorspielen möchte. Ich wollte sie hier hochladen, aber irgendwie wollte das Programm nicht. Deswegen mache ich das jetzt live vom Handy, ihrem Podcast. Hört es aber dann auf schön und wir hören jetzt aber auch alle live deine Reaktion.
Wir sagen Dankeschön, 16 Jahre die Steffi.
Oh, das ist richtig gut.
Also danke von uns allen, danke von mir und ja, wir machen lieber weiter, bevor ich hier noch anfange zu weinen.
Vielen, vielen lieben Dank an euch da draußen und ja, es war mir eine Ehre, es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Wir können sagen, das war's jetzt mit dieser Folge Edelmetall. Die nächste kommt dann im Januar mit Svenja und mir. Steffi, zum Schluss dieser Folge würde ich dir nochmal den Floor überlassen, die Bühne überlassen, um vielleicht den Hörerinnen und Hörern nochmal ein paar Worte zum Abschied dazulassen.
Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Ja, ganz einfach, Leute, holt die Fahnen und Banner aus den Kellern. Bleibt kämpferisch und in den richtigen Momenten aber auch durchaus kompromissbereit und natürlich mit einem offenen Herzen dabei. Denn am Ende des Tages sind es eben die jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die sich eben für die Interessen von Auszubildenden, Dualstudierenden ja, und den jungen Beschäftigten einsetzen müssen. Und ja, wir in der Jugend, wir haben immer dafür gesorgt, dass deren Themen eben nicht herunterfallen. Sowohl im betrieblichen Kontext als auch bei tarifpolitischen Auseinandersetzungen oder eben auch in der Politik. Und damit, glaube ich, bindet man das ganz gut zusammen, wo wir eben wirkmächtig sein können, wenn wir uns zusammenschließen. Und genau, deswegen positiv optimistisch nach vorne blicken ist wichtig in diesen doch sehr herausfordernden Zeiten. Genau, und damit möchte ich im Prinzip schließen. Plus, ich möchte mich natürlich auch noch ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Linda, für die tolle Zusammenarbeit, für ja das immer tolle Vorbereiten für unseren Edelmetall-Podcast, weil ohne dich gäbe es eben auch kein Edelmetall. Und von daher vielen, vielen herzlichen Dank auch für die Zusammenarbeit an der Stelle, liebe Linda.
Ich kann das alles nur zurückgeben. Danke und vielleicht ja doch in irgendeiner anderen Funktion. Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.